guten Morgen. Kann man mich hören? Wenn man mich nicht mehr hören kann, dann muss mir jemand ein Handzeichen geben. Ich bin der erste von vier Brüdern, die über jeweils einen Vers sprechen werden. Und schlag bitte dazu auf das Matthäus-Evangelium im Kapitel 9. Das große Thema ist: Herr, so sende Arbeiter in die Ernte. Bevor ich den Vers lese, möchte ich uns an zwei Sachen erinnern. Die gelten immer. Zum einen befiehlt uns Paulus bzw. den Gläubigen in Thessalonich, alles zu prüfen. Dazu will ich auch uns jetzt aufrufen. Die Beröer haben das getan. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in der Schrift, ob das Gepredigte in Übereinstimmung mit der Schrift war. Übrigens steht im nächsten Vers, wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Und das Zweite, wir neigen dazu, etwas zur Schrift hinzuzufügen, wie auch etwas wegzulassen. Darum müssen wir beständig beten, dass wir wirklich den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Und ich mache uns jetzt mal alle zu Verkündigern, denn immer wenn wir etwas über Gott denken oder über sein Wort, dann predigen wir gewissermaßen zu unserem eigenen Herzen. Und das wird eben bestimmt von dem, wie wir über Gott und sein Wort denken. Deswegen brauchen wir immer wieder eine Haltung, die sich freimachen lässt von unseren Vorlieben und Prägungen. Also ich lese den Abschnitt, das ist Matthäus 9, Vers 35 bis 38 und ich werde dann etwas zu dem Vers 35 sagen. Ich lese Gottes Wort. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ich bete kurz. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass du uns den Glauben stärkst und dass du Glauben wirkst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Amen. Vers 35 lese ich noch einmal. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Der Leser des Matthäus-Evangeliums hat diesen Vers schon in einer ähnlichen Weise gelesen, ein paar Seiten weiter vorne im Kapitel 4. Dort wird nur die Städte und Dörfer mit Galiläa ersetzt. Ansonsten ist der Vers im Grunde identisch. Und zwischen diesen beiden Versen berichtet Matthäus das, was diese Verse zusammenfassend sagen. Und zwar beginnt oder bekommen wir einen Einblick in die Verkündigung Jesu in der sogenannten Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7. Und die Kapitel 8 und 9 bis zu unserem Vers, die berichten von den Taten Jesu. Und ich will ja ganz kurz die einmal aufzählen. Wir sehen hier die Reinigung eines Aussätzigen. Dann die, ich habe es mal genannt, Fernheilung des Knechtes, also Jesus war an einem anderen Ort, des Knechtes eines römischen Hauptmannes. Dann die Heilung der vom Fieber geplagten Schwiegermutter des Petrus. Jesus trieb viele Geister aus von Besessenen und konkret wird von zwei Besessenen im Gebiet der Gergesener berichtet. Dann lesen wir von der Heilung eines Gelähmten, dem Jesus zuvor die Sünden vergibt. Und bei diesem Bericht wird deutlich gemacht, dass das Wunder, das Jesus hier tut, eine Bestätigung ist für die Vollmacht der Lehre Jesu, weil er ihm zuerst die Sünden vergibt und dann als Beweis, dass er die Vollmacht dazu hat, ihm auch von seiner Lähmung befreit, heilt. Dann weckt er die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auf und lässt sich auf dem Weg dorthin bewusst Zeit. Ihr erinnert euch an die Geschichte, die diese kennen. Nachdem er von einer blutflüssigen Frau angerührt wurde, die dadurch unmittelbar gesund wurde. Dann heilt er zwei Blinde und einen besessenen Stummen und muss sich dann daraufhin von der geistlichen Elite der damaligen Zeit anhören, Zitat, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Aber Jesus lässt sich nicht von den Urteilen der Menschen beeinflussen, weder durch positive, wenn sie begeistert reagiert haben, noch durch negative, wie in dem Vers vor unserem Text. Jesus steht vor Gott, seinem Vater, und erfüllt ganz treu seinen Auftrag. Durch sein Wirken offenbart Jesus, dass er der von Gott Gesandte und auch von den Propheten des Alten Testamentes angekündigte Messias ist. Und das macht Matthäus deutlich immer wieder. Und er zitiert die Propheten des Alten Testamentes. Das ist auffällig, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, dass er immer wieder Bezug nimmt. Und ich möchte da mal ein Beispiel zitieren. Als es um die Geburt in Bethlehem geht, zitiert Matthäus aus Micha 5. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Und dieser Herrscher ist niemand anders als Christus. Seine Schöpfung muss ihm gehorchen. Und was wir an den Wundern gesehen haben, ist, dass er mächtig ist, alles das wiederherzustellen, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist und durch der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Und dazu zählt auch jede Krankheit, die Jesus geheilt hat, und auch der Tod unseres Körpers. Und ich rede jetzt hier nicht von individueller Sünde, sondern von der Sünde als etwas Allgemeines, die durch die Sünde Adams in diese Welt gekommen ist. Und selbst die Naturgewalten müssen Jesus gehorchen, das sehen wir auch in diesen Kapiteln 8 und 9. Als die Jünger auf dem See sind, stillt er den Sturm und die Menschen wundern sich und fragen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Und nicht zuletzt müssen ihm auch die unsichtbaren Mächte, die Welt, die man nicht sehen kann mit ihren Dämonen, muss ihm gehorchen. Und interessant ist, dass sie sogar Jesus als Sohn Gottes offenbaren und das aussprechen. Und die Blinden, die Jesus heilt, die offenbaren Jesus ein Kapitel zuvor als Sohn Davids, das wiederum auch ein Titel für den Messias ist. Aber trotz dieser Allmacht Jesu, die wir in diesen Kapiteln sehen, ist Jesus nicht eigenmächtig und selbstherrlich, sondern er untersteht seinem Vater und seinem eigenen Wort, sodass er im Kapitel 4 dieses Evangeliums der Versuchung Satans widersteht. Und er widersteht dieser Versuchung mit Autorität, nämlich mit seinem eigenen Wort. Kommen wir nun zu dem, was Jesus gesagt hat. Das ist also die grobe Gliederung dieses Verses. Ich will uns noch mal kurz daran erinnern. Er durchzog alle Städte und Dörfer. Und was tat er dabei? Er lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich. Erstens, und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Die Krankheit, also die Heilung der Krankheiten, haben wir kurz in den Wundern an unserem geistigen Auge vorüberziehen lassen, kommen wir zu dem, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Und er lehrte in ihren Synagogen. Er ging also an den Ort, an dem man sowieso eine höhere Bereitschaft hatte, zuzuhören und auch auf das Wort Gottes, beziehungsweise das Alte Testament, was bis dahin ja nur existierte, zu hören. Ich weiß nicht, ob ich den Satz richtig vollendet habe. Also, ein Beispiel für diese Verkündigung berichtet Lukas in seinem Evangelium Kapitel 4. Dort las Jesus etwas aus dem Propheten Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und anschließend sagt er der gespannten Zuhörerschaft, diese Schrift ist heute erfüllt vor euren Ohren. Übrigens schlägt ihre anfängliche Bewunderung am Ende der Predigt in Hass und Zorn um, sodass sie versucht haben, Jesus von ihrem Berg, der da an der Stadt war, hinab in den Tod zu stürzen. Und damit haben sie bewiesen, das, was Jesus gesagt hat, sie haben ihn nicht als Propheten anerkannt. Und das war ja nun mal die Stadt, in der er erzogen wurde. Noch etwas zum Inhalt seiner Verkündigung. Matthäus sagt hier, dass er ihnen das Evangelium von dem Reich verkündet hat. Und dieses Reich oder ein Reich generell ist sehr eng mit dem verknüpft und verbunden mit dem, der es regiert. Und demzufolge ist dieses Reich untrennbar mit Jesus, dem König dieses Reiches, verbunden. Wahrscheinlich gebraucht Matthäus in seinem Evangelium öfter die Begrifflichkeit Reich der Himmel, um seinen wohl eher jüdischen Lesern entgegenzukommen, die den Namen Gottes nicht so gern in den Mund genommen haben, einfach aus der Furcht, ihn zu missbrauchen. Deswegen im Matthäus-Evangelium oft das Reich der Himmel statt dem Reich Gottes oder dem Reich Christi, was im Grunde das Gleiche meint. Und zum Wesen dieses Reiches sagt Jesus etwas Bezeichnendes vor Pilatus, als er angeklagt war. Ich lese aus Johannes: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe das Kapitel nicht gesagt. Wollt ihr es mitlesen? Johannes Kapitel 18. Den Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König. Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Nach der Speisung der 5000, da wollten die Menschen Jesus gewaltsam zum König machen. Er hat das nicht zugelassen. Er ist ihnen entwischt sozusagen. Und es wird immer wieder deutlich im Neuen Testament, dass die Juden und auch die Jünger erwartet haben, dass Jesus ein irdisches Reich aufrichten wird. Dass er die Israeliten von der Herrschaft der Römer befreien würde. Und man könnte auch annehmen, dass selbst Johannes der Täufer, er war zumindest verunsichert und lässt nochmal zu Jesus schicken und ihn fragen, ob er wirklich der Messias ist und oder ob wir auf jemand anders warten sollen. Und Jesus schickt seine Jünger zu ihm zurück und sagt nur, berichtet, was ihr seht und hört. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Das könnt ihr im 11. Kapitel Vers 5 nachlesen. Vielleicht erwartete auch er ein irdisches, sichtbares Königreich. Aber dieses Königreich, das Jesus verkündigt, das wächst im Verborgenen, inmitten einer ungläubigen Welt. Es entsteht im Herzen, aber es ist eingetragen im Himmel. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wie kommt man hinein in dieses Reich? Zum einen sagt Jesus etwas sehr Ernüchterndes zu diesem Thema. Bei den Menschen ist dies unmöglich. Das sagt er, als der reiche Jüngling zu ihm kommt und die Jünger fragen, wie kann überhaupt jemand gerettet werden? Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Man muss von Neuem geboren werden. Jeder, der an Christus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Das sagt uns Johannes in seinem dritten Kapitel seines Evangeliums. Und ich will uns dazu aufrufen, diesem Jesus zu vertrauen. Egal, ob du schon gläubig bist an ihn oder noch ihn nicht kennst, vertrau dich diesem Jesus an. Er hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Psalm 99 sagt, in dem Reich dieses Königs, da hat man das Recht lieb. Also das ist das Wesen dieses Reiches. Und dort wird man Menschen finden, die, wie es die Bergpredigt, wo Jesus in der Bergpredigt das am Anfang in den Glückseligpreisungen ausdrückt, man wird dort Menschen finden, die geistlich arm sind, die ihre ganze Unfähigkeit zu allem Guten und ihre Neigung zu allem Bösen anerkennen und sehen, dass sie ohne Jesus nichts tun können. Ihr könnt gerne mal zu Hause noch die anderen Charakteristika dieser Menschen euch ansehen. Ich will zum Ende kommen. Was sehen wir in diesem Vers? Jesus offenbart sich als allmächtiger König seines Reiches. Ihm muss alles gehorchen. Er handelt absolut souverän, doch nicht so, wie der Mensch es sich vorstellt. Er hat die Römer nicht aus dem Land getrieben, sondern so, wie es seinen Absichten entspricht. Durch seine Verkündigung und seine Taten macht Jesus die Ankunft des Reiches Gottes deutlich. Er erhebt den Anspruch, König und Messias zu sein. Und das ist die gute Nachricht. Jesus ist der König, der beste König, den man sich vorstellen kann. Er selbst ist der Schöpfer und er stellt wieder her, was verloren gegangen ist. Das Wesen dieses Reiches ist so grundverschieden von den Maßstäben dieser Welt. Und ich denke, das ist auch die Faszination und der Auftrag oder der Befehl an jeden Menschen, umzukehren zu Gott, um den Maßstäben Gottes wieder zu entsprechen, was wir aus uns heraus nicht können. Ich schließe mit dem Vers aus Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht.
Ja, ich werde etwas zum nächsten Vers, zum Vers 36 sagen. Und ich möchte ihn noch mal vorlesen aus der Schlachterbibel. Und da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Im vorausgegangenen Vers 35 haben wir ja gehört, dass der Herr Jesus unterwegs war durch Städte und Dörfer, um das Evangelium zu predigen und Krankheiten zu heilen. Und wenn solche Wunder geschahen, dann haben sich immer viele Menschen versammelt. Und deswegen heißt es ja auch hier im Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Die Menschen wollten auf der einen Seite hören, was Jesus sagt, und aber andererseits auf seine Hilfe hoffen. Wobei ich denke, dass der kranke Mensch zuerst die Heilung erhofft und in dieser Situation nicht unbedingt zuerst danach fragt, was ist Gottes Wille für mich und meine Situation. Ich würde jedenfalls zuerst denken, dass der Herr mich doch gesund machen möchte. Und dann kann ich ihm doch noch besser nachfolgen und auch dienen. Aber so ist Gottes Denkweise nicht. Der Herr Jesus hätte doch eigentlich sehr zufrieden sein können, dass ihm so viele Menschen folgen und er sie alle heilen konnte. Wir würden doch als Menschen sagen, das war doch ein Erfolgserlebnis. Aber so oberflächlich wirkt der Herr Jesus nicht. Er sieht tiefer, weil er in unser Herz sehen kann. Das heißt, alle unsere inneren Gedanken und Empfindungen kennt er und deswegen sah er auch, dass die Menschen vernachlässigt und ermattet waren. Weil der Herr Jesus in unser Inneres sieht, deswegen sah er die geistlichen Nöte der Menschen, deren Abhilfe dringender war als die körperlichen Gebrechen, und dies gilt auch nach wie vor für uns heute. Der Herr Jesus sieht und sah, dass der eigentliche Schaden des Volkes war, dass es nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebte. Dieser Vers 36 ist auf die heutige Situation von uns Menschen wie auf den Leib geschnitten, wie man landläufig sagt. Der Herr Jesus wurde also innerlich stark bewegt über die Situation seiner Zuhörer. Weil Jesus Mensch war wie wir, hatte er gegenüber sündigen Menschen solche Regungen menschlichen Mitgefühls. Hier tritt jetzt das Erbarmen Gottes zutage, weil er sieht, dass die Volksmenge wie eine Schafherde wirkt, die keinen Hirten haben. Das Erbarmen Gottes hat Gott veranlasst, Jesus Christus in diese Welt zu schicken, um uns zu erlösen. Aber was bedeutet es, wie Schafe, die keinen Hirten haben? In 4. Mose 27, da heißt es in den Versen 15 bis 17, 4. Mose 27, 15 bis 17. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der vor ihnen aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann wird in diesem Text weiter berichtet, dass Mose im Auftrag Gottes Josua als Führer für das Volk Israel einsetzen soll. Jesus sieht hier also die Schafe, die keinen Hirten haben, die von Gott geschiedenen Menschen Israels. Es heißt dazu in 1. Petrus 2, Vers 25, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Dieser Vers in dem Abschnitt 1. Petrus, Kapitel 2, ist entnommen und mit der Überschrift Der Wandel des Gläubigen als Fremdling in dieser Welt. Diese Situation muss ich mir persönlich immer wieder bewusst machen, dass der Herr Jesus sagt, dass wir als seine Kinder Fremdlinge hier auf dieser Erde sind. Für mich ist das eine Gratwanderung. Auf der einen Seite leben wir in dieser Welt und sollen doch Kontakt zu den Menschen haben, die Jesus noch nicht kennen. Und andererseits können wir aber nicht alles mitmachen, wozu uns die Welt einlädt. Und wenn wir das konsequent leben, also nicht alles mitmachen, was mir persönlich auch nicht immer gelingt, dann merken wir sehr schnell, dass wir hier Fremdlinge sind und es kann auch dazu kommen, dass Menschen uns meiden. Das hat sicherlich der ein oder andere bereits schon gemerkt, wenn wir Jesus bekennen. Aber, jetzt kommt das gute Aber. Aber es ist besser, bei Gott gut angesehen zu sein, als bei den Menschen. Und die Frage bleibt, wie beurteilt Gott heute unser Volk? Sind viele von uns nicht auch wie Schafe, die keinen Hirten haben? Amen.
So, Teil 3. Ich muss auch sagen, als ich den Vers bekommen habe, habe ich gefragt, ob ich tauschen kann. Habe ich Fritz gefragt, Fritz, sag doch mal, wir können tauschen. Also hat er sich auf sein hohes Alter berufen. Nein, Spaß. Dann hat er gesagt, als Rentner hat er das Recht, bei dem zu bleiben, was er gemacht hat. Ist auch richtig so. Ja, es wurde vorgegeben, 10 Minuten... ungefähr über den Vers zu sprechen. Ich muss sagen, als ich den Vers gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese den vor und dann setze ich mich wieder, weil ich wüsste nicht, was ich darüber sagen soll. Es geht um den Vers 37. Da sagt Gott oder Jesus, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Ja, wie gesagt, im ersten Moment keine Ahnung, aber dann doch, also ein wenig. Wenn wir uns den Zusammenhang betrachten, und wir haben ja jetzt heute schon einiges gehört, ist es relativ, also ich finde es sehr interessant. Vers 35 wird uns berichtet, dass Jesus ja durch alle Städte zog und lehrte und das Evangelium predigte und Kranke heilte. Haben wir ja gerade ausführlich gehört. Vers 36 spricht davon, dass Jesus innerlich bewegt war, weil er die Not der Volksmenschen gesehen hat. Und jetzt kommt Vers 37, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was ist mit Ernte gemeint? Ich habe zu Hause eine Elberfelder Studienbibel und da kann man, dann ist dann mit Strong-Nummern manche Wörter hinterlegt und dann kann ich hinten hingehen, kann das Wort nachschauen und kann praktisch das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung nachlesen. Leider gab es das für das Wort Ernte nicht. Dann habe ich andere Stellen geguckt in der Bibel, wo Ernte da ist. Nirgendwo ist dieses Wort hinterlegt. Also das Wort Ernte wird irgendwie nicht erklärt. So, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was ist mit Ernte gemeint? Ne? Wenn wir uns jetzt den Zusammenhang, wenn wir jetzt in dem Text weitergehen und sehen den Zusammenhang, dann müsste Ernte eigentlich bedeuten, dass entweder A, eine gewisse Menge von Menschen von Gott vorbereitet ist, die einfach das Evangelium hören müssen, um gläubig zu werden. Also Gott hat praktisch Leute vorbereitet in ihren Herzen, dass sie gläubig werden. Und Ernte besagt den Vorgang, dass Menschen hingehen und ihnen einfach das Evangelium bringen und diese Menschen werden gläubig. Oder aber Ernte bedeutet, dass es einfach, damit ist einfach die Arbeit gemeint, die getan werden muss, um Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium zu verkündigen.
Also entweder das eine oder das andere. Und ich konnte mich auf nichts festlegen und will mich auch nicht festlegen. Aber ich denke doch sagen zu können, dass aus dem Zusammenhang heraus es darum geht, dass Menschen errettet werden. Dass Menschen von Jesus gesagt bekommen, oder von Menschen gesagt bekommen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich denke, dass mit Ernte genau das gemeint ist, dass Menschen geistlich errettet werden. Der Schwerpunkt in dem Vers 37 liegt aber jetzt nicht darauf, dass wir uns auf das Wort Ernte stützen und dass wir jetzt eine Stunde lang über Ernte reden, sondern ich denke, dass der Schwerpunkt darauf liegt, was dann steht, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Und da habe ich drüber nachgedacht und das fand ich sehr interessant, weil uns das einiges zu sagen hat, dass die Arbeiter wenige sind. Wenn wir uns die Weltmission betrachten und wenn wir auch heute noch generell in Gemeinden gucken oder sonst in das Leben der Christen, dann müssen wir immer noch feststellen, dass die Arbeit sehr viel ist, aber dass die Arbeiter wenige sind. Wir sehen einfach, dass es viele Arbeit gibt, dass viel getan werden müsste, aber dass wenige da sind, die diesen Dienst tun. Und Vers 36 genau spricht ja davon, dass Jesus innerlich bewegt war. Und er war innerlich bewegt und jetzt kommt er in Vers 37 dann zu dieser Aussage. Und diese Aussage von Jesus ist praktisch wie ein Spiegelbild für uns heute. Das fiel mir so ein, weil ich dachte, ich lese das und ich habe das komplett gleichgültig gelesen in Vers 37. Ich habe das dann verstanden, dass es zu wenige Arbeiter gibt. Das ist ja vom Intellekt her nicht schwer, das zu verstehen. Aber es ist dann interessant, was uns das wirklich zu, was das wirklich zu sagen hat. Ich habe mir dann gedacht, warum ist das so? Warum berührt mich das überhaupt nicht, was da steht? Und warum sagt mir das gar nichts? Und dann habe ich überlegt, wenn ich vergessen habe, was mir von Jesus vergeben wurde, und wenn ich vergessen habe, von wo Jesus mich rausgerettet hat, dann habe ich auch überhaupt nicht die richtige Sicht auf andere Menschen. Also wenn ich so glücklich bin in meinem Leben und ich habe mein Leben so und es geht mir gut, dann hat mir dieser Vers auch nichts zu sagen. Auch weiter, wenn ich nicht mehr selber unter Sünde leide, wenn mir Sünde keine Probleme mehr macht und ich lebe mein Leben und ich mache mein Ding, wie soll ich dann bitteschön diese Einstellung haben und wie soll ich dann auch das erfassen, was hier in 37 steht? Dann hat mir das nichts zu sagen, dann ist das für mich einfach nur eine Aussage. Man könnte zusammenfassend sagen, wenn ich selbst nicht mehr von der Liebe und Gnade, die Jesus mir gegeben hat und immer wieder gibt, ergriffen bin, dann ist es mir total egal, dass wenige Arbeiter da sind, um den Dienst zu tun. Weil dann bin ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Dann bin ich mit meinem Leben beschäftigt. Und dann ist mir das relativ egal, was im Reich Gottes passiert. Dann sollen andere die Arbeit machen, aber nicht ich. Der große Apostel Paulus, den jeder wahrscheinlich von uns kennt, auch die Kinder schon, der sagt einmal in dem Korintherbrief, dass ihn die Liebe des Christus drängt, den Menschen von gerade dieser Liebe zu erzählen. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob mich die Liebe Jesu drängt, anderen Menschen vom Evangelium zu erzählen. Ich muss zum Beispiel sagen, unten am Teegut sitzen ja immer Alkoholiker. Jeder hat die schon gesehen. Und die meisten von uns empfinden die als Pest. Das würde nie, das würde keiner sagen. Aber innerlich, denkt mal, was wollen die da? Ja? Die können sich auch woanders hingehen. Wir wollen hier, dass alles schön sauber ist. Jetzt ist die Frage, warum gehen wir nicht einfach mal hin und reden mit denen? Gerade die, zu die wäre Jesus doch gegangen. Und ich muss euch sagen, ich habe mir das schon oft vorgenommen, da hinzugehen, aber ich habe bis jetzt immer einen kurzen gezogen und habe es nicht gemacht. Ich hatte immer irgendeine Ausrede. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und wenn ich das also nicht habe, wenn ich diese Sicht nicht habe, und ich lese diesen Vers, dann muss ich mir doch Gedanken machen, was in meinem Herzen los ist. Ja? Und dann muss ich darüber mal nachdenken. Wenn wir gleichgültig Menschen sehen können, die verloren gehen, die ohne Jesus in die Hölle gehen und uns bewegt das nicht, denke ich, dann müssen wir in unserem Herzen schon mal nachdenken, was in unserem Herzen los ist. Und das soll jetzt keine Moralpredigt sein, weil ich bin selber in dem Punkt extrem, wie soll ich denn sagen, also dieser Punkt bewegt mich selber, deswegen sage ich das auch und ich sage das in erster Linie zu mir, nicht in erster Linie zu euch. Warum sollte ich denn diese Sicht haben? Warum sollte es mich denn bewegen, wenn Jesus hier sagt, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige? Ich denke, mich sollte dieser Vers bewegen, weil ich weiß, aus welchem Elend ich selber errettet wurde und dass Gott mich aus dieser hoffnungslosen Situation rausgeholt hat, weil er meine Schuld und Sünde vergeben hat. Und Jesus Christus ist ja selbst der, der den Auftrag gegeben hat und hat gesagt, geht hin und machet zu Jüngern alle Nationen, alle Menschen. Und somit war das für mich, dieser Vers, eine Prüfung von meinem Herzen. Weil ich habe einfach gemerkt, am Anfang habe ich den gelesen und habe die Bibel zugemacht und ich habe auch zum Sebastian gesagt, hier, also ich hätte gerne einen anderen Vers, weil der hat mir überhaupt nichts zu sagen. Aber ich fand es dann doch interessant, dass er doch was zu sagen hat. Ja, und so war das einfach für mich eine sehr interessante Situation, über diesen Vers nachzudenken und zu sehen, dass er mir doch was zu sagen hat, weil dieser Vers jeden persönlich anspricht. Weil wenn man tiefer darüber nachdenkt, merkt man, entweder man teilt dieses Mitleid, was Christus ja hier wirklich ausdrückt, weil in 36 ist er innerlich bewegt und dadurch, durch diese Bewegtheit, trifft er in 37 diese Aussage. Und Vers 38 ist ja dann auch noch interessant, das werden wir ja gleich auch hören, was das dann wirklich bedeutet. Und so denke ich, ist Vers 37 eine gute Prüfung für uns. Und wir sollten beten, jeder für sich alleine, und sollten mal den Herrn bitten, ob wir diese Sicht, warum diese Sicht bei uns nicht da ist oder warum uns dieser Vers kalt lässt. Und man könnte allein aus Vers 37 eine Stunde predigen und hätte wahrscheinlich noch nicht das gesagt, was er wirklich bedeutet oder die Tiefe wirklich. Aber ich denke, wir können festhalten, erstens mal, die Bibel ist Gottes Wort und Gott sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und wir können festhalten, als praktische Anwendung für uns, dass wir darum beten, dass wir auch dieses Anliegen von Christus teilen, dass wir auch dahin kommen und sagen, ja, ich sehe zum Beispiel die Alkoholiker unten am Haunecenter und mir tut das weh, weil ich weiß, dass diese Menschen in die Hölle gehen werden und ich laufe einen ganzen Tag an denen vorbei, öfters, und ich könnte ja ein Traktat mitnehmen und könnte denen das ja geben, aber ich schäme mich, weil ich Angst habe, abgewiesen zu werden oder sonst was. So geht mir das leider. So, lasst uns das einfach mitnehmen, diesen Vers 37 als Prüfung für uns. Lasst uns beten und Gott wird auch Gebet erhören und lasst uns beten, dass Gott uns diese Liebe für diese verlorenen Menschen schenkt und auch dass wir auch sein Anliegen teilen können. Der Mike hat mal was Schönes gesagt, er hat gesagt, er liest in der Bibel irgendwas und er stellt fest, es ist in seinem Leben gar nicht so. Und dann betet er das zurück. Das bedeutet, er sagt Gott, Gott, du siehst genau, in meinem Leben ist das nicht so. Und ich will dir überhaupt nichts verheimlichen, du kennst ja alles. Aber ich bitte dich, dass du das in meinem Leben bewirkst. Dass das, was da steht, auch stückweise, es wird niemals vollkommen sein, aber stückweise in meinem Leben auch deutlich wird. Und ich denke, das können wir hier auch machen. Und ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Und wir brauchen uns auch nicht irgendwie kaputt zu machen, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir sehen, wie viele Sachen wir nicht schaffen. Das wird immer so sein. Weil wir Sünder sind und weil wir es niemals hinkriegen und weil wir absolut abhängig sind von der Gnade und von der Liebe von Jesus. Aber ich denke, wenn wir mit diesem Wunsch hingehen, Christus zu verherrlichen, ihm zu dienen, ihn zu ehren, wird Gott ganz klein anfangen, stückweise in unserem Leben das aufzubauen. Und so werden wir an manchen Punkten mehr in das Bild Jesu verändert werden und andere Punkte sind unser Leben lang vielleicht eine Baustelle. Aber das Tröstende ist, dass Gott uns kennt, Gott sieht uns und Gott hat uns in dieser Schwachheit, die wir auch in unserem Christenleben haben, angenommen, er liebt uns und er trägt uns durch dieses Leben. Nicht wir tragen uns selber, sondern er trägt uns. Und das gibt uns auch den Kraft und die Mut, diese Dinge auch anzupacken und auch zu sagen, okay, Herr Jesus, du siehst, was bei mir ist, ich bitte dich, veränder das in meinem Leben. Und dann wird sich Stück für Stück, denke ich, auch was verändern. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Vers 38 uns zu sagen hat. Ja.
Ich auch. Ja, wer macht die Zusammenfassung? Okay, kleiner Scherz. Aber es wird noch eine Weile dauern. Aber ihr seid ja noch ganz konzentriert. Ja, Vers 38. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wir haben gehört, Jesus zeigt tiefes Mitgefühl für die Menschen, die umherirren. Er heilt alle Kranken und Leidenden. Er sieht die Hilflosigkeit und Erschöpfung der Menschen. Er sieht das Feld, das reif ist zur Ernte. Und er sendet seine Jünger. Die Jünger bekommen mit in der Zeit, die sie mit Jesus wandeln, wie Jesus denkt, wie er handelt, was ihm wichtig ist. Und nicht umsonst schreibt eben hier auch Matthäus um die innerliche Bewegung unseres Herrn über die Erschöpften und Verschmachteten. Und in Vers 37 lesen wir einfach diese Tatsache, die Jesus aussagt, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Ich habe gestern kurz mal Fernsehen gesehen von einem Gutsherrn hier, ein bisschen nördlich, der ein großes Anwesen betreibt, hat früher auch die Landwirtschaft betrieben und hatte dann so erzählt, und das passt hier auch, finde ich, ja, früher hatten wir 14 Mähdrescher und heute haben wir nur noch einen. Und das zeigt, der Mensch denkt, die Masse, das Große, das macht's. Früher gab es diese kleinen Dinger oder gab es diese Leute, die mit der Sense umgegangen sind, vielleicht 20, 30 hintereinander. Da war Gemeinschaft da, da hat man sich unterhalten, da war man sich einander nah. Heute fährt da ein Mähdrescher mit, keine Ahnung, zig Meter Arbeitsbreite lang und so weiter. Gut, soll uns nicht weiter interessieren. Aber Jesus sendet jeden Einzelnen und bereitet auch jeden Einzelnen individuell vor. Das können wir anhand vieler, vieler Beispiele und Gleichnisse entdecken, die er in seinem Wort auch niedergeschrieben hat. Wenn wir zum Beispiel die Brotvermehrung, wenn 5000 Leute gesättigt werden, und die Jünger sagen, ja, aber wir haben doch gar nicht Geld und die gibt's und so viel Essen gibt es hier gar nicht zu kaufen. Dann weiß Jesus, aha, so denken die. Die denken, hier großer Shop und dann kaufen wir mal richtig ein und dann werden auch die 5000 vielleicht satt. Er denkt nicht so, sondern er sagt, was habt ihr hier? Was sind eure Mittel, die ihr zur Verfügung habt? Und das waren eben diese 5 Brote und die 2 Fische. Und damit hat er die ganze Volksmenge satt gemacht und es blieben noch 12 Körbe über. Ich möchte das jetzt nicht weiter oder nicht alles durchlesen, weil das einfach in die Zeit gar nicht hineinpasst und ich denke, ihr versteht das. Ja, Jesus, er ging hin in die Not der Welt. Er hat mit Vollmacht gewirkt und er hat auch hat das Ziel gehabt, auch den Jüngern die Augen der Jünger zu öffnen und auch unsere heute zu öffnen. Auch wir sollen hingehen und die Not lindern, aufhelfen und von dieser herrlichen Hoffnung zeugen, die uns Christus durch seinen Sieg am Kreuz anbietet und auch zur Verfügung gestellt hat, die bereitsteht. Wir dürfen reden, wir dürfen strahlen von ihm. In Matthäus 28, Vers 18, da ruft er uns zu, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und Ich selbst war auf dem Schiff und wir haben das erlebt. Es gab da eine Flussfahrt für so ein großes Schiff. Und es gab einen Hafen am Ende dieses Flusses da in Argentinien. Und diese Hafenstadt, die wurde seit 20 Jahren, konnte die nicht mehr von einem größeren Schiff angefahren werden, weil einfach das Flussbett versandet war und weil auch das Wasser, der Wasserstand sehr niedrig war. Und jeder weiß, wenn ein Schiff nicht genug Wasser unterm Kiel hat, dann läuft es auf und dann wird das ungeheuer schwer, das wieder frei zu bekommen. Ja, wir haben darum gebetet, wir waren noch zwei Häfen davor, vor Anlaufen dieses Hafens. Und wir haben jeden Tag gemerkt, wie das Wasser langsam stieg. Und wir wussten nicht, warum. Haben wir dann erst danach erfahren. Und sind auch, glaube ich, vor dem vorletzten Hafen auch mal aufgelaufen. Trotzdem es Piloten gab, die sich eigentlich an dem Fluss auskennen. Dieses Flussbett auch ausgebaggert wurde angeblich. Ja. Aber es war so schön dann zu sehen, wie Gott genug Wasser unterm Kiel gegeben hat. Wie Gott dieses Schiff und auch sein gutes Wort, das Evangelium, in diese Stadt hineingebracht hat. Das war unglaublich ermutigend für die Geschwister dort und auch für uns, einfach zu sehen, ja, Gott hat dieses Gebet jetzt ganz konkret erhört, hat diesen Schiffsplan gelingen lassen. Das war wunderbar. Ja, wir lesen hier, Christus ist der Herr der Ernte. Und er weiß, was die Menschen brauchen, jeder Einzelne. Er wusste es damals und er weiß es auch heute. Und darum dürfen wir ihn bitten, dass er sich Arbeiter formt, die bereit sind, hinauszugehen, die Menschen wachrütteln aus ihrer falschen Sicherheit und der vielen Not, in die wir uns, ich beziehe das ganz konkret auf uns, in die wir uns begeben haben, weil wir Gott nicht vertrauen, weil wir eigene Wege gehen. Er weiß das, aber er möchte uns dazu gebrauchen, dass wir nun diesen Herrn Christus bitten, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Manch einer denkt, ja, ich gehe jetzt raus in die Mission und dann bin ich genau da, wo Gott mich haben will. Und nur dann kann ich ihm auch dienen. Aber dem ist nicht so, das musste auch ich erfahren. Man lernt dazu, sammelt Erfahrung. Es geschieht durch unseren oder zuallererst in unserem Lebenswandel. Wie wir leben, arbeiten, reden und uns verhalten, das redet lauter als alle Phrasen, die uns so leicht von den Lippen gehen. Ja, da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, aber es ist unser Lebenswandel, der lauter redet. Davon singt auch Hella Heitzmann, dass unser Leben entscheidet und unser Leben entweder überzeugt oder Leute von Gott abstößt, von dem wir reden. Unser Leben soll von seiner Liebe bestimmt sein, die das Heil und das Wohl des Nächsten sucht, die sich um ihn sorgt. Es ist doch mittlerweile so, dass sich die breite Masse um sich selbst dreht, und nur darum, was man davon hat und wie man selbst davon profitieren kann. Jesus jedoch lebte einen ganz anderen Lebensstil. Er gab sich selbst für uns, obwohl er wusste, dass wir noch viele schlimme Dinge tun und reden würden. Und trotzdem hat er uns geliebt, hat uns nicht aufgegeben, hat uns nicht weggeworfen. Er hat manche Menschen aufgescheucht in der damaligen Zeit, die haben sich zu ihm hinbegeben, sind von ihm geheilt worden, sind von ihm angesprochen worden, erneuert worden. Andere hat er auch aufgescheucht, die ihm mit Hass und mit Mordgedanken begegnet sind. Ja, auch wir, wenn wir Christus um etwas bitten, sollen uns nach Kräften darum bemühen, dieses Anliegen zu erfüllen. Was heißt das jetzt? Das heißt, wir können natürlich pro forma um etwas beten und denken, ach, ist mir eigentlich egal. Aber Jesus, wenn er bewegt war, dann sollen auch wir bewegt sein von dem, was ihm wichtig ist, dann sollen auch wir das als unser Herzensanliegen machen. Wenn wir um Arbeiter in die Ernte bitten, dann müssen wir auch bereit sein, Erntehelfer zu senden, sie finanziell zu unterstützen und oder selbst zu gehen, wenn der Herr uns dazu ruft. Er hat uns gesandt, wir sind seine Botschafter, da wo wir stehen. Jesus wird uns wie Petrus einmal fragen, hast du mich lieber als all das, was es in der Welt zu ergreifen gab oder zu erhaschen gab? Und welche Antwort wird unser Leben und mein Leben dann geben? Was wird das ausstrahlen, dieses Leben? Und ich habe hier noch ein interessantes Lied, ganz alt, also für mich. Das gehört noch so zu den Liedern meiner ersten Tage, als der einer in Jugendkreis und so weiter. Lied 222, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Glaub doch nicht, zu Gott käme schließlich jeder sowieso. Und der Weg sei einerlei. Mancher Weg ist blind und endet bald schon irgendwo. Manche Spur führt weit und führt an Gott vorbei. Weißt, was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass kein Mensch sich retten kann. Nur am Kreuz, wo Christus starb und für uns durstig war, fängt der Weg zu Gott und seiner Quelle an. Sprich mit dem, der ohne Christus auszukommen meint, der nur lacht und widerspricht. Jeder braucht den Mann am Kreuz, auch wenn es nicht so scheint. Mancher stirbt längst ohne ihn und merkt es nicht. Ja, das darf uns Frage sein, Impuls für die Woche mit allem anderen. Danke.